In Römer Kapitel 7, Vers 7, da sagt Paulus, die Sünde hätte ich nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Denn von der Lust hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, lass dich nicht gelüsten. Und dann sagt Paulus in Vers 8, da nahm aber die Sünde einen Anlass und bewirkte durch das Verbot in mir allerlei Gelüste. Denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Also es wird hier sehr, sehr deutlich, gerade in diesem Kapitel 7, dass die Sünde durch Gottes Gesetz erst richtig offenbar wird. Wenn auf der Straße keine Geschwindigkeitsbegrenzung vorhanden ist oder wenn der Gesetzgeber nichts vorschreibt, wenn überhaupt keine Geschwindigkeitsregelung vorhanden ist, dann kann ich aufs Gaspedal treten, wie ich will. Das stört es niemanden. Da hat niemand was dagegen. Es wird auch niemandem etwas ausmachen letztendlich. Doch wenn eine Geschwindigkeitsbegrenzung vorhanden ist, wenn Schilder da sind, wenn eine Gesetzgebung da ist, so müssen wir die wohl oder übel einhalten. Und wie schnell ist man versucht, gerade wenn Schilder da sind oder wenn Gesetzgebung da ist, diese Schilder oder diese Gesetzgebung nicht so ganz einzuhalten, sie mal so zu übertreten. Ja, jetzt steht da das Schild Tempo 30. Warum soll ich da 30 fahren, wenn die Straße so breit ist? Manchmal ist man versucht, 40 zu fahren. Oder ist Tempo 50 angegeben innerhalb geschlossener Ortschaften? Jetzt habe ich es aber eilig. Vielleicht kann ich doch mit 60 fahren. Man ist eigentlich schnell dabei, diese Gesetzgebungen zu übertreten oder ein Stück weit drüber hinauszugehen. Sicherlich gibt es im Straßenverkehr kleine Toleranzbereiche. Kleine Toleranzbereiche, die nicht gleich geahndet oder bestraft werden. Das ist im Straßenverkehr so. Doch wenn ich schneller fahre, als wie es die Geschwindigkeitsbegrenzung vorgibt, was bin ich dann? In jedem Fall ein Gesetzesübertreter. Egal, ob ich nur 1 Kilometer schneller fahre oder 10 Kilometer schneller, ich bin ein Gesetzesübertreter. Ich übertrete das Gesetz, das der Gesetzgeber gemacht hat. Und Übertretungen des Gesetzes, das ist auch in unserem Staat so, die werden vom Gesetzgeber entsprechend bestraft. Deswegen sind Gesetze da, dass man für Recht und Ordnung sorgt und eben Übertretungen auch bestraft. Musste vielleicht mancher von uns auch schon bitter erfahren. Ich leider auch schon, gerade im Straßenverkehr. Wenn wir aber diese Dinge mit unserem geistlichen Leben in Vergleich ziehen, so sehen wir, dass das Gesetz Gottes dem Menschen auch keine Toleranz einräumt. Vielleicht noch viel weniger als im Straßenverkehr. Eigentlich gar keine Toleranz. Jegliche Übertretung des Gesetzes Gottes ist was? Ist auch Gesetzesübertretung. Und Gott sagt, es ist Sünde. Jegliche Gesetzesübertretung ist Sünde. Und Paulus sagt uns hier in Römer 7, durch das Gesetz erkannte ich die Sünde. Weil jetzt hat Gott hier seinen Maßstab gegeben und alles, was darüber hinausgeht, ist Sünde. Und zugleich bestätigt Paulus auch hier in Vers 12, am Gesetz selbst, da ist keine Sünde, sondern das Gesetz und die Gebote Gottes, die sind heilig, gerecht und gut. Da ist nichts Verkehrtes dabei, was uns Gott gegeben hat. Nein, das ist alles heilig, gerecht und gut. Doch durch das Gesetz und durch die Gebote Gottes habe ich erkannt, dass ich überaus sündig bin, muss Paulus eingestehen. Dass ich in meinem Fleisch nicht fähig bin, das Gesetz Gottes in seinem ganzen Ausmaß zu halten, muss auch Paulus eingestehen, ist nicht möglich. Und er muss eingestehen, ich bin vor Gott schuldig und ich bin verdammungswürdig. Ich meine, einerseits ist dies eine sehr tragische Sache, wenn man so etwas erkennt. Es war auch für Paulus sehr tragisch. Wenn sich überhaupt ein Mensch in diesem Zustand vor Gott erkennt. Andererseits ist dies aber auch eine große Chance für einen Menschen. Warum? Wenn ein Mensch erkennt, ich bin wirklich in einem verlorenen Zustand vor Gott. Ich bin sündig und schuldig. Ich kann die Gebote Gottes beim besten Willen nicht alle halten. Das geht nicht. Ich komme eigentlich bei jedem Gebot schon irgendwo drüber hinaus. So ist es doch eine große Chance, die Gnade Gottes zu erkennen und sie zu ergreifen, sich zu Gott zu bekehren und das Heil in Jesus Christus anzunehmen. Denn jeder, der sich zu Gott bekehrt, ist nicht mehr unter dem Gesetz, sondern wo? Er ist herausgenommen vom Gesetz. Er ist nicht mehr unter dem Gesetz, sondern er ist unter eine neue Herrschaft gekommen. Er ist jetzt unter der Gnade. Du und ich, wir befinden uns unter Gottes Gnade, wenn wir uns zum Herrn Jesus bekehrt haben. Der Apostel Paulus, der zeigt uns diesen wirklich ganz heftigen Wechsel von Herrschaften zwischen Gesetz und Gnade gleich im Anfang von Römer Kapitel 7 auf. Und da möchte ich mit uns zunächst ein paar Verse lesen. Römer Kapitel 7. Da sagt Paulus hier in Vers 1, oder wisset ihr nicht, Brüder, denn ich rede ja mit Gesetzeskundigen, dass das Gesetz nur so lange über den Menschen herrscht, als er lebt. Und dann bringt er diesen Vergleich zwischen verheirateten Leuten. Er sagt, denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie von dem Gesetz des Mannes befreit. Und er sagt, so wird sie nun bei Lebzeiten des Mannes eine Ehebrecherin genannt, wenn sie einem anderen Manne zu eigen wird. Stirbt aber der Mann, so ist sie vom Gesetze frei, so dass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie einem anderen Manne zu eigen wird. Und jetzt sagt Paulus in Vers 4, also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetze getötet worden durch den Leib Christi, auf dass ihr einem anderen angehöret, nämlich dem, der von den Toten auferstanden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Er sagt in Vers 5, denn als wir im Fleische waren, da wirkten die sündlichen Leidenschaften durch das Gesetz erregt in unseren Gliedern, um dem Tode Frucht zu bringen. Und in Vers 6 sagt er, nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden. Da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, so dass wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Also wer Jesus angehört, der ist frei geworden von dieser alten Herrschaft, von dieser alten Gebundenheit, die da war. Der ist frei geworden von der Forderung des Gesetzes. Es hat ein heftiger Wechsel stattgefunden. Der neue Herr heißt nämlich nicht Gesetz, sondern der neue Herr heißt Gnade in Jesus Christus. Römer 10, Vers 4 sagt Paulus, denn Christus ist des Gesetzes Ende zur Gerechtigkeit für einen jeden, der da glaubt. Christus ist des Gesetzes Ende zur Gerechtigkeit für einen jeden, der da glaubt. Nicht mehr unter Gesetz, sondern unter Gnade. Jetzt müssen wir aber aufpassen. Ist deswegen das Gesetz außer Kraft gesetzt, wenn wir auch nicht mehr unter dem Gesetz sind? Und es Gott auch nicht mehr für uns anlegt später, um uns damit zu verurteilen. Nämlich dieses Gesetz wird Gott später anlegen, auch wenn er die Menschen richten wird, die nicht an ihn geglaubt haben. Ist das Gesetz jetzt außer Kraft gesetzt? Nein, ist es nicht. Der Herr Jesus selbst sagt in Matthäus 5, Vers 17, in der Bergpredigt, hier sagt er, ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Deswegen ist der Herr Jesus nicht gekommen. Es wird nichts aufgelöst, kein Jota. Er sagt, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Der Herr Jesus gibt die Erfüllung des Gesetzes. Das ist ein großer Unterschied. Jeder, der an den Herrn Jesus glaubt, der hat durch den Glauben an ihn die Forderung des Gesetzes erfüllt. Der Herr Jesus ist uns gemacht zur Gerechtigkeit. Und wir sind auch gerechtfertigt in Bezug auf das Gesetz. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, der hat durch den Glauben an ihn das Gesetz erfüllt. Weil wir konnten es von uns aus nicht tun. Aber er ist der vollkommene Herr und er hat es selber erfüllt. Paulus sagt uns in Römer 8, Vers 3 bis 4. Wir mal in Kapitel 8 mal rüberspiegeln. Kapitel 8, Vers 3 bis 4. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt wurde, das hat Gott getan, nämlich die Sünde im Fleische verdammt, indem er seinen Sohn sandte in der Ähnlichkeit des sündlichen Fleisches, um der Sünde willen, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleische wandeln, sondern nach dem Geist. Also auch hier eine wunderbare Parallele zur Bergpredigt, zu dem, was der Herr Jesus sagte. Gott hat seinen Sohn gesandt. Er hat es getan, nämlich die Sünde im Fleische verdammt, indem er seinen Sohn sandte, in der Ähnlichkeit des sündlichen Fleisches um der Sünde willen. Warum? Damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde. Das konnte nur Jesus tun, für jeden, der an ihn glaubt. Gott hat seinen Sohn gesandt. Und er hat das vollbracht, was wir nicht vollbringen konnten und auch nie vollbringen können. Er hat die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in dir und in mir erfüllt. Das ist gewaltig. Die Forderung, die Gott an dich und an mich hatte, die hat Jesus erfüllt. Liebe Geschwister, es lohnt sich, über diese Dinge nachzudenken. Wenn wir sehen, was der Herr Jesus auch diesbezüglich für uns getan hat, das Gesetz erfüllt für jeden, der an ihn glaubt. Ja, noch mehr, er sagt sogar, oder das Wort Gottes sagt uns in Galater 3, Vers 13, Christus, er hat uns losgekauft, regelrecht losgekauft von dem Fluche des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns wurde. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Also wir müssen sehen, dass da auch ein gewisser Fluch auf uns gelastet hat. Denn das Gesetz konnte dich und mich nicht erlösen. Das Gesetz hat es nicht geschafft. Und wir konnten dem Gesetz auch nicht nachkommen. Das Gesetz konnte dir keine Rechtfertigung vor Gott erwirken. Sondern was? Das Gesetz hat uns den Maßstab Gottes aufgezeigt und hat uns so viel mehr vor Gott verdammungswürdig gemacht. Deswegen wird auch hier von einem Fluch gesprochen. Das Gesetz zeigt die Sünde aus und die Sünde, die muss von Gott bestraft werden. Gesetzesübertretung muss bei Gott bestraft werden, nicht nur hier auf Erden, hier unter der menschlichen Gesetzgebung, sondern Sünde, Gesetzesübertretung muss bei Gott bestraft werden. Und die Folge der Sünde, das ist der Tod, das wissen wir. Und danach das Gericht. Und da frage ich uns an der Stelle, ist es nicht wunderbar? Ist es nicht herrlich und befreiend, dass der Herr Jesus uns freigekauft hat, dass er uns losgekauft hat von diesem Fluche des Gesetzes? Von dieser ganzen Last der Sünde und von der Strafe, die wir auch diesbezüglich bekommen hätten. Wenn man darüber nachdenkt, das ist richtig befreiend, da kann man aufatmen. Und auf dieser Plattform oder auf dieser Aussicht, da möchten wir auch gerne stehen bleiben und daran festhalten. Es ist die Luft der Erlösung, die wir hier atmen können. Und Befreiung tut unendlich gut. Und das ist ja schlechthin diese Ausgangsbasis für jegliches geistliche Wachstum, dass der Herr Jesus uns losgekauft hat. Das ist die Ausgangsbasis für jegliches Christsein. Jedoch wissen wir, dass das Christsein weitergeht. Es bleibt hier nicht stehen. Die Erlösung ist wunderbar, herrlich und befreiend. Doch Gott zeigt uns, dass wir nicht bei der Erlösung stehen bleiben sollen. Das Leben als Kind Gottes und als Christ soll weitergehen. Wie soll es weitergehen? Es gilt nun, mit dem und in dem zu leben, was uns Gott gegeben hat. Und er hat uns seinen Sohn gegeben, der uns vom Fluche des Gesetzes losgekauft hat. Und jetzt gilt es, mit dem Sohn Gottes in ihm und mit ihm durch das Leben zu gehen. Manchmal meinen wir, das ist ja ganz einfach. Jetzt entscheide ich mich für Jesus und dann gehe ich auch mit Jesus. Ich bin halt irgendwie in seiner Verbundenheit und irgendwie wird es schon gehen. Aber bald darauf werden wir sehen, dass da mancherlei enorme geistliche Lernprozesse dahinter stehen. Dass geistliche Einsichten nötig sind. Dass geistliche Erkenntnis nötig ist, um diesen Weg zu gehen. Es gibt nicht wenige Menschen, die sich zu Jesus Christus bekehrt haben und dann denken, jetzt lebe ich und diene ich Christus, aber mehr oder weniger, wie ich es für richtig halte. Und allermeist geht es nicht besonders lange, bis wir dann hierin irgendeinen Rückfall entdecken oder Enttäuschung oder dann nicht mehr dieses Brennen für Christus. Es geht nicht lange, bis wir mehr oder weniger dann einen fleischlichen Christen entdecken. Und dazu möchte ich auch heute Morgen noch ein paar Dinge sagen zu dem fleischlichen Christen. Das ist unser erster Punkt. Der fleischliche Christ. Frage, was ist ein fleischlicher Christ? Gibt es überhaupt fleischliche Christen? Christ ist doch nur geistlich, oder nicht? Aber wir müssen diese Frage leider mit Ja beantworten. Es gibt fleischliche Christen. Und wir müssen uns selber immer wieder im Lichte des Wortes Gottes betrachten, wo wir eigentlich persönlich stehen. Wo habe ich den meisten Hang? Von Gott weg oder zu Gott hin? Treibt es mich ins Wort Gottes hinein? Möchte ich mit dem Wort leben? Möchte ich mich dahingehend ausrichten oder halte ich mich davon ferne? Oder lehne ich es ab? Oder ist es mir zu viel, das zu tun? Fleischlich oder geistlich? Das ist eine Frage, die uns wohl durch das ganze Christsein hindurch begleitet, die wir uns wohl immer wieder aufs Neue vor Augen halten müssen. Wohin geht mein Streben? Jage ich anderen Dingen hinterher oder jage ich den geistlichen Dingen hinterher? Ich möchte gar nicht immer sagen, dass es mutmaßlich ist, dass man fleischlich handeln will. Vielleicht wollen das auch die meisten von uns gar nicht, irgendwelche fleischlichen Handlungen vollbringen. Hier in Römer 7, da sehen wir auch jemanden, der ist durchaus gewillt, das Gute zu tun. Er möchte eigentlich geistlich handeln. Und er ist danach bestrebt, wir gehen gleich darauf ein, er ist danach bestrebt, das zu tun, was Gott sagt und was er in seinen Geboten haben will. Und das müssen wir an dieser Stelle auch sehen, möchte ich nur kurz sagen. Auch wenn Kinder Gottes vom Gesetz und von den Forderungen des Gesetzes befreit sind, so heißt es doch nicht, dass es für uns völlig ungültig wäre. Oder dass wir Gottes Anweisungen und Gebote nicht folgen leisten sollten. Wir sind vom Fluche des Gesetzes befreit. Aber wir sind nicht vom Fluche des Gesetzes befreit, um zu tun oder zu lassen, was wir selbst wollen. Das steht nirgends im Worte Gottes. Sondern es gilt, in seiner Gnade oder unter seiner Gnade und Zuwendung das zu tun, was er, der Herr Jesus, unser Herr, in seinem Wort befiehlt und zeigt. Was sagt der Herr Jesus selbst in Matthäus 12, Vers 50? Da möchten sein, seine Mutter und seine Geschwister zu ihm kommen und sie kommen nicht durch vor der Menschenmenge, die da ist. Der Herr Jesus hat immer eine große Menschenschar vor sich gehabt und er war da wahrscheinlich gerade dabei und hat die Menschen gelehrt. Und es standen viele Menschen um ihn herum und seine Mutter und seine Geschwister, die wollten zu ihm durchdringen, sie haben es nicht geschafft und sie haben ja jemanden vorausgeschickt, ja sage doch Jesus, dass die Mutter und die Geschwister da sind. Und dann gibt der Herr Jesus seine bedenkliche Antwort. Er schaut in die Menge und schaut hinein, schaut die Leute an und zeigt auf die, die um ihn herumstehen. Seht, da, mein Bruder, meine Schwester. Das ist mein Bruder, meine Schwester, wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Matthäus 12, Vers 50. Denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Das ist ganz gewaltig, dass Gott, dass der Herr Jesus uns erlöst hat. Aber jetzt will er auch, dass wir seinen Willen tun. Und er möchte uns wie ein Freund, aber auch tatsächlich nennt er uns auch Brüder und Schwestern. So nimmt er uns an, wenn wir bestrebt sind, den Willen des Vaters im Himmel zu tun. Ich meine, an und für sich ist es ja für einen wiedergeborenen Menschen mehr oder weniger das Normale, dass er sich danach ausstreckt, den Willen Gottes zu suchen und zu tun, soweit die Erkenntnis reicht natürlich. Wie ich schon vorhin schon sagte in Römer 7, Vers 14 bis 20, da finden wir einen Menschen, der auch bestrebt ist, das Gute zu tun. Er will es tun. Wir gehen davon aus, dass Paulus hier von seinem eigenen Leben berichtet, wie es ihm ergangen ist. Er sagt hier in Vers 18, Römer 7, Vers 18, das Wollen ist zwar bei mir vorhanden. Also ich will es tun. Ich will mich nach Gott ausrichten. Und ich will ihm nachfolgen. Ich will. Doch noch im gleichen Vers, da kommt er zu einer anderen Aussage oder zu einer Aussage, die sehr betrübend wirkt. Er sagt, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Vers auch schon mal gelesen habt und ob ihr auch gemerkt habt, dass es euch auch schon mal so gegangen ist. Ihr wolltet das Gute vollbringen, ihr wolltet dem Herrn Jesus nachfolgen, ihr wolltet seinen Willen tun und es ist nicht gegangen. Ich möchte zunächst einmal mit einem Bergsteiger vergleichen. Er beginnt seinen Aufstieg am Fuß des Berges. Er hat gute Aussichten nach oben und er möchte das Ziel erreichen, er möchte den Gipfel erklimmen. Und er hat vorher eine Anleitung über das Bergsteigen in den Alpen studiert. Und vertraut nun seiner eigenen Kraft, dass er das schaffen wird. Er vertraut seiner eigenen Kraft und Fähigkeit und will den Aufstieg selbst ohne Führer wagen. Und er geht voller Mut voran, doch nach vielen Stunden mühsamen Steigens, da sinkt er erschöpft nieder. Auf einmal wird er mutlos. Er kennt den Weg doch nicht so richtig. Und er verliert sich irgendwo in den Massen von Geröll und dann später auch Eis und Schnee, das ihm auch in der Gletschermasse entgegenkommt. Die Anstrengung, den steilen, gefährlichen Pfad zu erklimmen, hat ihm die Kraft und den Mut genommen. Und jetzt kommt noch die hereinbrechende Nacht. Die hereinbrechende Nacht überfällt ihn wie erschütterlich und letztendlich kommt aus ihm ein Schrei der Verzweiflung. In was für eine Situation habe ich mich da nur gebracht? Wie bin ich nur dahin gekommen? Und vielleicht verhält es sich ähnlich mit diesem Menschen aus Römer 7, den wir hier in den Versen 18 bis 24 sehen. Dieser Mensch, der sehnt sich danach, das Gute zu tun und die Gebote Gottes zu befolgen. Er möchte in Heiligung leben und möchte darin wachsen. Er hat gute Aussichten. Er sehnt sich danach, Gottes Wort zu befolgen. Doch er merkt nicht, dass er eigentlich alleine unterwegs ist. dass er diese Dinge eigentlich aus eigener Anstrengung, aus eigener Kraft bewältigen will. Denn bald bemerkt er, er ist so kraftlos geworden, er hat keine Kraft mehr. Er merkt, dass er das nicht schafft, was hier im Wort Gottes geschrieben steht, er kommt nicht vorwärts. Er merkt, dass ihm das Vollbringen nicht gelingen will. Er merkt, dass in ihm auch selbst gar nichts Gutes wohnt. Sein Wille ist wohl da, sein Wille arbeitet wohl, aber er wird dadurch verhindert, dass er nicht weiß, wie er es ausführen soll. Ja, und wenn wir mal diesen Text genauer betrachten, ich denke, ihr habt das auch letzte Woche mit Christoph getan, dann ist es eigentlich auch kein Wunder. Denn es wird in diesem Text, wenn wir mal das ganze Kapitel Römer 7 lesen, wenn man mal die Aufzählung des eigenen Ichs hier zusammenzählt, dann kommt man ungefähr auf 30 Mal Ich, Ich, Ich. 30 Mal, circa 30 Mal kommt hier Ich vor. Ich möchte tun, ich will etwas bewegen. Ich möchte etwas für Gott tun. Doch das ist, kann ein großes Problem sein. Wer meint, er kann in geistlichen Dingen mit seinem eigenen Ich vorwärts kommen, liebe Geschwister, der wird auf kurz oder lang ermüden, enttäuscht werden oder auch bitter auf die Nase fallen. Vielleicht schiebt man nachher auf Gott die Schuld. Ich habe mich ja bemüht, ich wollte ja was tun. Und dann gelingen einem die Dinge nicht und dann ist Gott schuld. Ich war ja bereit, aber Gott hat es wohl nicht gegeben. Aber, liebe Geschwister, an Gott liegt es nie. Gott ist immer da und er möchte dir und mir immer helfen. Er möchte, dass wir vorwärts kommen. An Gott liegt es nicht. Also dann muss es an etwas anderem liegen. Dann muss es tatsächlich an unserem Ich liegen. An unserer Ich-Konzentriertheit. Weil wir ja etwas tun wollen und weil ich ja etwas erreichen will. Und weil ich es ja bewegen will. Ich kann davon aus meinem eigenen Leben berichten als Neubekehrter. Als ich neu bekehrt war, da dachte ich, ja, der Herr Jesus, der möchte mich bestimmt gebrauchen. Und gerade auch meinen erlernten Beruf, ja, der möchte mich sicherlich irgendwo draußen auf dem Missionsfeld gebrauchen, nicht hier in Deutschland. Übertrieben gesagt, dachte ich, ich habe nicht direkt so gedacht, aber es kam eigentlich auf diese Richtung raus. Ich dachte, der Herr Jesus, der braucht mich. Nicht ich brauche den Herrn Jesus, sondern der Herr Jesus braucht mich. Und dann habe ich gedacht, ja, ich tue und ich mache. Ich meine, ich war damals ohnehin, konnte nicht viel tun, aber ich war fest gewillt, etwas für den Herrn zu tun, ihm nachzufolgen und ihm dienen. Und ich war fest davon überzeugt, dass er mich brauchen will mit den Dingen, die ich vom Beruf her erlernt habe und mit den Möglichkeiten, die ich darin habe. Och, liebe Geschwister, das hat mehr und mehr zur Enttäuschung geführt. Mehr und mehr musste ich es lernen, dass er, der Herr, meinen erlernten Beruf und meine bisherigen Fähigkeiten gar nicht in Anspruch nimmt. Teilweise wurden sie dann vom Herrn später gebraucht, aber es war nur sehr, sehr begrenzt. Nur ein wenig. Und das hat mich wieder sehr auf den Boden zurückgeführt und mir zu erkennen gegeben, nicht der Herr Jesus braucht mich, sondern ich brauche den Herrn. Ich brauche ihn. Auch selbst wenn wir hier in der Gemeinde zusammenkommen, der Herr Jesus, der braucht dich nicht. Der braucht auch mich nicht, auch nicht hier den Prediger vorne oder den Hirten. Braucht er nicht. Aber er möchte dich und mich gebrauchen. Er möchte, dass wir uns von ihm gebrauchen lassen. Aber nur, wenn wir erkennen, dass wir ihn brauchen, das ist das Erste. Wir brauchen ihn. Und wenn wir das erkannt haben, dann sind wir schon ein ganzes Stück weit drüber hinweg von der Stelle, wo man dann auch sagen muss, das Gute gelingt mir nicht. Wir können es nur mit dem Herrn Jesus tun. Und wenn man mal anschaut, was für Menschen der Herr Jesus alles erwählt, was das für Leute sind, mein, schaut einmal dich und mich an. Ich weiß nicht, ob wir uns mit so vielem rühmen können oder was wir für Prachtleute sind. Und man muss sagen, aber dieses Material, das auch hier drin sitzt und auch das hier vorn steht, das hat der Herr Jesus erwählt. Er hat ganz genau gewusst, wie wir sind, wie unser Verhalten sein wird und mit welchen Schwachheiten wir behaftet sind. Zum anderen haben auch einige von uns körperliche Schwachheiten, ich ja selber auch. Der Herr hat mich bisher nie geheilt, hat die Schwachheit immer zugelassen, aber er hat auch immer die nötige Kraft gegeben bisher. Aber wir müssen das auch in diesem Bezug sehen. Im Allgemeinen kann der Herr Jesus mit schwachen Menschen viel, viel mehr anfangen als mit Leuten, die meinen, selber stark zu sein. Die meinen, selber die Dinge in die Hand nehmen zu müssen. Die sich von sich selbst überzeugt sind. Und ganz genauso ist es auch in Bezug auf unsere persönliche Heiligung. Ich denke, wir werden immer wieder auf die Nase fallen, wenn wir es aus eigener Kraft versuchen. Ich mache jetzt und ich höre jetzt mit dem auf, ab sofort und so weiter. Wenn wir nicht gewillt sind, das in der Abhängigkeit zu unserem Herrn tun, wenn wir nicht bereit sind, wirklich ihn an uns heranzulassen, natürlich möchte auch dein Wollen und auch dein Vollbringen, aber er möcht's mit dir und in dir vollbringen. Nicht aus deiner Kraft, sondern aus seiner Kraft soll es geschehen. Paulus hat es ja bald gemerkt. Er sagt, das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Also aus allen seinen Bemühungen kommt am Ende ein tiefer Schrei hervor. Römer 7, Vers 24. Ich elender Mensch, sagt er. Ich elender Mensch. Wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Von der Gegenwart der Sünde, von dem, was mich die ganze Zeit runterzieht, von diesem Nichtgelingen, von diesen Verfehlungen, die immer wieder da sind. Wer kann mir helfen? Wer kann mich herausholen aus diesem Loch, aus dieser Tiefphase? Wer kann mir helfen aus dieser Enttäuschung? Und dann richtet er seinen Blick auf den Herrn Jesus. Vers 25. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Er weiß, es kann nur Jesus. Nur Jesus kann helfen. Er kann auch nur dir helfen. Nur Jesus kann dir und mir helfen, ein Leben in Heiligung und in den Geboten Gottes zu führen. Aus eigener Kraft wird es nie gelingen. Und vielleicht müssen wir es immer wieder mehr in Erfahrung bringen, was der Herr Jesus meinte, als er sagte, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja, wir können schon mal ein Stück weit vorausspringen. Und wir können uns mal in manchen Dingen versuchen, aber es wird nichts dabei herauskommen. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja, selbst wenn das Wollen bei dir vorhanden ist, so taugt auch dies nichts, wenn es nicht im Herrn und durch den Herrn geschieht. Wie heißt unsere neue Natur? Jesus. Jesus. Es ist das Leben durch seinen Geist, das jetzt in uns wohnt. Doch wir wissen, dass unsere alte Natur, sie soll zwar am Kreuz sein, aber sie möchte sich immer wieder lösen und sie regt sich immer wieder. Unsere alte Natur, das ist das Leben im Fleisch. Und unsere alte Natur im Fleisch, das ist unser Ich. Ich, ich, ich. Das eigene Ich. Und jeder, der von neuem geboren wird, der muss sich eben über diese Vorgänge von Fleisch und Geist immer mehr bewusst sein. Ich kann nicht sagen, jetzt bin ich von neuem geboren, jetzt gehe ich mit Jesus und jetzt ist nur noch das geistliche Leben vorhanden. Das wäre sehr schön und ich würde es jedem wünschen. Aber wir müssen sehen, in dir und auch in mir, da wohnen jetzt zwei Naturen. Einerseits der alte Mensch, und andererseits der neue Mensch. Und jetzt ist die Frage, leben im alten Menschen oder im neuen Menschen? Leben im Fleisch oder im Geist, in meinem Ich oder im Herrn? Und wir sind immer wieder versucht und merken es vielleicht manchmal auch gar nicht, dass wir wieder zurückfallen ins Ich, ins Fleisch, in unser Bestreben. Und dass wir nach unserem Denken und nach unseren Gedanken handeln, uns aber nicht von Gottes Gedanken und von seinem Willen leiten lassen. Also das muss uns immer mehr bewusst sein, und manchmal bin auch ich persönlich darüber erschrocken. Da tut man Dinge, die will man gar nicht tun, und man merkt, man hat sich vielleicht wieder ein Stück vom Herrn entfernt. Ja, es geht bei Kindern Gottes manchmal sogar so weit, dass man zunächst meint, es sind gar keine Kinder Gottes. So wie sich die verhalten. Manches Mal ist es ja schon schrecklich, wenn man so manche Kinder Gottes beobachtet, wie viel Egoismus da vorhanden ist. Wie viel Selbstkonzentriertheit und Ich-Konzentriertheit. Ja, dass ich zum Recht komme und ich mein Ding durchsetze und ich etwas bewegen will. Alles fleischlich. Und dann sieht man gar nicht mehr, dass da überhaupt ein Kind Gottes drin steckt. Dass da auch noch endlich ein geistliches Leben, dass das Leben Jesu in diesem Menschen ist. Und das ist halt immer wieder die Frage, was wird an dir und an mir mehr sichtbar? Ist das das geistliche Leben? Wird Jesus in dir sichtbar? Oder ist es dein eigenes Ich, der alte Mensch? Beim fleischlichen Christen ist es so, dass das eigene Ich vordringlich auf dem Thron ist, auf dem Herzensthron. Da das eigene Ich wieder überhand genommen, Jesus auch, ja, aber der ist irgendwo niedriger angesetzt. Und wie ist es dann beim fleischlichen Menschen oder beim fleischlichen Christen? Da meint man dann, dass der Herr Jesus seine Herrschaft mit dem Fleisch teilen muss. Aber wird es der Herr Jesus tun? Meint der Jesus wird seine Herrschaft nicht teilen, aber er wird nur so weit zur Geltung kommen können, wie wir es letztendlich zulassen. Was ist das Ergebnis? Disharmonie. Nach innen und nach außen. Es kommt der Selbstwille, die Selbstliebe, das Selbstvertrauen, die Selbstverherrlichung zum Ausdruck, aber nicht der Herr Jesus. Und diese Dinge führen dann weiter, sie führen zu Neid, zu Streitigkeiten, zu Bitterkeit und zu Spaltungen, was das Fleisch alles hervorbringt. Es ist eigentlich ein Leben, das wirklich auf der Kinderstufe, man kann sagen auf der Säuglingsstufe stehen bleibt. Man hat eigentlich nichts gelernt, als dass man jetzt erlöst ist, aber hat nichts dazu gelernt. Kein Wachstum geschehen. Der Zustand des fleischlichen Christen ist geprägt von ständigem Auf und Nieder, von Versagen und Niederlage. Und jetzt ist die Frage, was muss er tun, um davon befreit zu werden? Er muss in das nächste Kapitel von Römer, vom Römerbrief gelangen. Er muss in Römer 8 gelangen, und da wollen wir jetzt auch hinkommen. Er muss in das Leben im Geist gelangen. Das ist der zweite Punkt, auf den ich eingehen möchte. Zweitens, das Leben im Geist. Der geistliche Christ weiß, dass er ohne seinen neuen Herrn und ohne sein Wort, ohne seinen Geist, den er uns gegeben hat, nichts bewegen kann. Das ist dem geistlichen Christen bewusst. Und der geistliche Christ, der bringt sein eigenes Ich ans Kreuz. Wenn was geschehen ist, dann sucht er wieder die Vergebung im Herrn. Er nimmt nicht nur einen größeren Abstand zum Herrn, sondern er sucht die Nähe des Herrn. Der geistliche Christ weiß, dass er in der völligen Abhängigkeit des seines Herrn bleiben muss. Das heißt nicht, dass er immer vollkommen ist. Aber er wird es schnell erkennen, wenn etwas vorgefallen ist, ich muss wieder zurück, ich muss wieder zum Herrn, ich brauche wieder Vergebung. Nicht immer den Abstand größer werden lassen zum Herrn und sich immer noch mehr von ihm entfernen. Das ist ja auch bei uns als Glaubensgeschwister so, wenn manche Dinge vorliegen, ja, man möchte vielleicht zunächst nicht so drüber reden und ja, vielleicht wird es auch so wieder zurechtgebügelt und man geht vielleicht lieber ein bisschen auf Distanz. Aber besser ist es wirklich, man spricht die Dinge an und man bringt sein Anliegen, wenn jemand was wieder einen hat oder wenn etwas vorgefallen ist, und man vergibt wieder einander, man handelt wirklich geistlich und man geht weiter. Es ist nie kein Grund, dass man sich trennen müsste oder dass weiterhin Streitigkeiten oder irgendwelche Widrigkeiten da sein müssten. Wenn man wirklich so handelt, wie der Herr Jesus gehandelt hat, wie er mit uns gehandelt hat, dann ist Versöhnung immer wieder möglich. Wenn man sieht, wie der Herr Jesus sich hingegeben hat, als er ans Kreuz gegangen ist, er hat sich keinem widersetzt, er hat es einfach an sich gefallen lassen. Sogar noch am Kreuz zu seinen Schächern gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat sie so sehr geliebt, auch diese Schächer. Wie schwach sind wir manchmal, ich zähle mich selber dazu. Aber wir müssen es lernen, geistlich zu handeln, am Herrn und in seinem Wort zu bleiben. Natürlich soll auch das kein Gesetzestum sein. Habe erst neulich mit jemandem gesprochen, der hat wo ich gesagt habe, ja, stille Zeit ist wichtig, muss man schon machen jeden Tag. Und sagte, ja, aber wenn ich jeden Tag so gesetzesmäßig die Bibel lese und ich muss jetzt da drin lesen und ja, und ich weiß nachher gar nicht mehr, was ich gelesen habe. Dann habe ich gesagt, ja, das ist natürlich auch nicht die richtige Einstellung. So soll man ja auch nicht an die Bibel rangehen. Aber ich sagte, du musst schon schauen, dass es herzensmäßig geschieht. Es soll ja eine Beziehung sein zu deinem Herrn. Soll nicht so ein Gesetzestum sein, ja, liest die Bibel jeden Tag 3 Kapitel und dann passt alles. Nee, dann passt gar nichts. Wobei ich es natürlich auch nicht sagen will, lass das Bibel lesen, wenn du nicht die richtige Herzenseinstellung hast. Ich möchte jeden von euch bitten, geht ins Wort jeden Tag, aber geh nicht mit so einer starren Haltung dran, geh mit einer Herzenshaltung dran, die zum Herrn ausgerichtet ist. Und wenn es mal nicht so ist, dann schau trotzdem ins Wort rein und dann kann der Herr vielleicht auch zu dir sprechen durch sein Wort und öffnet wieder dein Herz und dann ist schon wieder der Zugang da. Wir brauchen sein Wort und wenn wir sein Wort jeden Tag lesen, dann gewöhnen wir uns das auch wirklich an, dass wir mit seinem Wort vertraut sind oder dass wir sein Wort brauchen. Wenn wir dann mal einen Tag nicht das Wort lesen, da wird uns wirklich was fehlen. Neulich hat auch jemand zu mir gesagt, der aller Wahrscheinlichkeit noch nicht bekehrt ist, aber der hat ein Andachtsbuch bekommen. Der hat viele Probleme auch in seiner Familie. Hat er zu mir gesagt, Reinhold, das Andachtsbuch, wenn ich da drin lese, das ist für mich jeden Tag wie ein Bonbon. Das ist wie so ein Zuckerl, das ich nehmen darf. Er hat so viele Probleme in seiner Familie. Und wenn er in dieses Andachtsbuch reinschaut, die gute Saat ist das, meine ich, hat er mal bekommen, sagt er, das ist für ihn jeden Tag wie ein Bonbon. Das ist für ihn jeden Tag so ein Kraftschöpfen. Wie viel mehr ist das für uns als Kinder Gottes, wenn wir mit der Bibel umgehen dürfen, wenn wir aus dem Wort Gottes lesen dürfen? Ein Kraftschöpfen jeden Tag. Aber wie gesagt, es soll herzensmäßig, sollte es geschehen. Denn es ist auch meine Überzeugung, dass aus Starrheit und Gesetzestum, da kann sich kein gesundes geistliches Leben entwickeln. Und es ist immer wieder die Frage, ob wir auch herzensmäßig mit dem Herrn Jesus verbunden sind. Bist du heute herzensmäßig mit ihm verbunden? Und wenn das mal eben nicht so sein sollte, so ist es gut, wieder zu ihm zurückzukommen. Manches Mal, wenn man vielleicht in eine Niederlage kommt und Versagen wieder gefunden hat bei sich selbst, so möchte man vielleicht auch gelegentlich aufgeben und alles hinschmeißen, auch im Geistlichen. So wie vielleicht Paulus hier auch in Römer 7 nahe war. Aber da möchte ich auch heute dazu aufrufen, gib nicht auf, gib niemals auf. Wenn etwas war, wenn Versagen war, dann komm wieder zum Herrn zurück. Er wartet auf dich, er steht da mit ausgebreiteten Armen. Komm zurück und bringe dein ganzes Versagen vor deinen geliebten Herrn und Retter. Ich habe es schon öfters erwähnt, Fallen ist möglich, wir sind noch Menschen. Auch wenn wir geistlich handeln, wir sind nicht vollkommen. Fallen ist möglich. Und Fallen ist menschlich. Doch was ist Liegenbleiben? Was ist das Liegenbleiben? Liegenbleiben ist schon mehr teuflisch als menschlich. Das will nämlich der Teufel. Fallen ist menschlich, doch Liegenbleiben ist teuflisch. Und was ist Aufstehen? Aufstehen ist göttlich. Gott möchte immer, dass du zurückkommst. Frage: Wird der Herr Jesus dich verdammen, wenn du versagt hast? Wenn du auch bitterlich versagt hast, wird er dich verdammen? Nein. Nämlich, wir sind jetzt in Römer Kapitel 8. Das ist die freudige Botschaft jetzt aus dem 8. Kapitel. Da wird man auch heute gar nicht fertig. Da schauen wir nur mal kurz hinein. Römer 8, Vers 1 und 2. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Jesus wird dich niemals verdammen, denn der Preis, den er für dich und für mich bezahlt hat, der ist viel zu hoch. Er wird nicht jemanden erlösen und dann wieder verdammen, nein. Ja, als du noch sein Feind warst und ihn noch nicht kanntest, als wir noch Sünder waren, wie wir anfangs des Gottesdienstes gelesen haben, ist er aus Liebe zu dir und zu mir bereits damals hinausgegangen aus den Toren Jerusalems. Und ihr wisst, welche Schmach er getragen hat. Die Dornenkrone und die Peitschenhiebe und das Kreuz und das Beugen, die Schmach. Und da ist er hinausgegangen aus Jerusalem um deiner und meiner Sünden willen. Und draußen auf Golgatha hat er seine Hände und Füße auf das Holz gelegt, legen lassen und hat die Nägel eintreiben lassen. Und das Kreuz wurde aufgerichtet, er hat sein kostbares Blut vergossen. Das Blut, mit dem er dich und mich erkauft hat. Das Blut, mit dem er dich und mich erlöst hat. Das Blut, mit dem er dich und mich reingewaschen hat. Das Blut, mit dem er dich und mich zu seinen Kindern gemacht hat. Das Blut, mit dem er immer wieder vergibt, wenn wir versagt haben und wir zu ihm kommen und unsere Sünden bekennen. Er wird nicht verdammen. Aber er wartet, bis wir kommen. Und er möchte auch, dass wir geistliche Gesinnung haben. Denn in Vers 5 sagt Paulus hier: Denn die nach dem Fleische leben, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber nach dem Geiste leben, auf das, was des Geistes ist. Und dann sagt er in Vers 6, denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Friede. Darum, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft wider Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan. Sie kann es auch nicht, die aber im Fleische sind, vermögen Gott nicht zu gefallen. Das sagt er von den Ungläubigen, weil die sind ja völlig im Fleisch. Die im Fleische sind, vermögen Gott nicht zu gefallen. Und dann sagt er zu den Gläubigen in Rom: Ihr aber seid nicht im Fleische, sondern im Geiste, wenn anders Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, ist nicht sein. Also grundlegend ist ein Kind Gottes im Geist. Der Geist hat Wohnung genommen. Aber es ist die Frage, richte ich mich aus nach dem, was des Geistes ist, oder richte ich mich nach dem aus, was des Fleisches ist? In den Versen 12 bis 17 sagt Paulus, dass wir nicht mehr schuldig sind, im Fleische zu leben. Er sagt, es ist zwar noch möglich, aber wir sind es nicht mehr schuldig, nach dem Fleische zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleische lebt, so müsst ihr sterben. Damit meint er nicht unseren körperlichen Tod, sondern es ist ein geistliches Absterben. Das geht vielleicht eine Zeit lang gut, man kann es auch vielleicht eine Zeit lang übertünchen, auch vor Glaubensgeschwistern. Ja, komm noch in die Gemeinde und ich verhalte mich ja ganz ordentlich und so. Mein Gott weiß es schon lang, wann die Heuchelei anfängt. Und er sagt, wenn wir nach dem Fleische leben, so müssen wir sterben. Da wird keine geistliche Entfaltung mehr da sein. Es wird einfach alles rückläufig sein und es wird ein Absterben sein. Aber bitte, es wird kein Verlorensein da sein. Wir bleiben Kinder Gottes. Aber genau das möchte Gott nicht, dass wir geistlich absterben. Sondern er sagt, wir haben eine andere Möglichkeit von Gott bekommen. Und das ist etwas Wunderbares, dass wir seinen Geist bekommen haben. Und Gottes Wort sagt uns hier in Vers 13, wenn ihr aber durch den Geist die Geschäfte des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Das heißt wiederum, wir müssen es in der Kraft des Herrn tun, in der Kraft seines Geistes, durch ihn die Geschäfte des Leibes zu töten. Denn alle, die sich vom Geiste Gottes leiten lassen, die sich also dahingehend ausrichten, sind Gottes Kinder. Und er sagt, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, in welchen wir rufen, Abba, Vater. Wann werden wir uns wahrscheinlich am ehesten fürchten? Wann werden wir Angst haben müssen, dass Gott jetzt vielleicht doch uns Erziehungsmaßnahmen einleitet oder dass er irgendwas bei uns tut? Wenn wir nicht im rechten Bezug zu ihm stehen, wenn vielleicht unbekannte Sünde da ist oder Fehlverhalten oder wir nicht zu ihm zurückgekommen sind, so wird immer ein Misstrauen Gott gegenüber da sein. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es so, es gibt eigentlich nichts Größeres, als wenn man ein gutes Gewissen haben darf vor Gott. Ein gutes Gewissen vor Gott und dann auch vor den Menschen, wenn die Dinge bereinigt sind. Sonst wird man immer irgendwelche Unruhen mit sich herumtragen, der Friede Gottes wird nicht entsprechend vorhanden sein. Und man wird sich mehr oder weniger von Gott distanzieren und es ist nicht dieses geistliche Leben da. Wenn ihr aber durch den Geist die Geschäfte des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Und der Herr Jesus, der möchte dir und mir das Leben geben, heute schon. Und er möchte, dass du und ich, dass wir ein reich erfülltes geistliches Leben haben dürfen, dass Frucht von dir und aus mir hervorgeht, wie er es in seinem Wort beschreibt. Ich möchte es uns allen wünschen und wünsche uns auch vielleicht ganz bewusst in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten wieder darauf zu achten, geistlich zu leben, nicht im Fleische, sondern im Geist. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Wir möchten auch an dieser Stelle ganz herzlich danken, dass du uns deinen Geist gegeben hast. Und dass du, Herr, es ermöglichst, jedem deiner Kinder geistbezogen zu leben. Und Herr, mit deiner Kraft Schritte zu wagen, mit deiner Kraft dir zu dienen, mit deiner Kraft auch Sünde abzulegen, in Heiligung zu wandeln. Wir möchten dafür beten, Herr, dass du uns hilfst, auf dich zu schauen, geistlich zu leben und das alte Ich abzulegen, am Kreuz zu lassen und dass du uns auch sensibel dafür machst, wann fleischliches Verhalten eintritt oder wann wir deine Gebote übertreten. Hilf uns, Herr, dass wir auch darin Erkenntnis mehr und mehr haben dürfen. Und dass du Freude an uns haben kannst und dass, Herr, wir dir immer ähnlicher werden dürfen. Wir möchten dir dafür danken und möchten dich preisen für dein Geleit. Amen.